Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist mir wirklich eine Freude, als ich vor über einem Jahr von der Monika Stirnemann eine E-Mail bekommen habe mit der Anfrage, ja, könntest du mal in die Schweiz zu uns in die Zürich-Kramerstraße kommen? Habe ich mir gedacht, ja, gerne, war ich noch nie. Muss auch zugeben, ich habe überlegt, ich war noch nie hier in der Schweiz in irgendeiner Gemeinde, wo ich eine Predigt gehalten hätte. Ich war schon mal in Wolfswinkel, habe dort mal eine Sonntagvormittag-Fortbildung bei euch gemacht, auch zum Thema Kleingruppen. Das ist schon etwas länger aus. Das war im Jahr 2019, auf jeden Fall noch vor Corona. Aber ansonsten, ja, ich bin sehr viel in Österreich unterwegs. Ihr merkt das auch an meiner Aussprache. Das kann ich nicht verbergen. Ich muss aber wirklich ganz offen dazu sagen, heute in der Sabbatschule war ich so erstaunt, weil ich euch so gut verstanden habe. Zumindest die, die in der Sabbatschule waren. Ihr sprecht hier in Zürich ein so gut und leicht verständliches Schweizerdeutsch. Oder es war einfach die Gnade von jenen, die da waren, dass sie ein so leicht simples Schweizerdeutsch in den Mund genommen haben. Aber auf jeden Fall meine Frau und ich, wir haben ganz am Ende der Sabbatschule kurz konstatiert, eigentlich kein Problem. Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja noch ein paar Hörproben. Ich habe bereits vernommen, ihr habt einige Erfahrung mit österreichischen Predigerbahn hier. Also jetzt nicht nur mit Conny und mit Roland, sondern auch mit Gertrude und mit Günther. Und Günther, du hast mich gefragt, ob ich den kenne. Ich kenne ihn, glaube ich, sehr gut. Mit Günther durfte ich wunderbare Zeiten erleben, denn ich bin in Österreich als Prediger angestellt worden, das war vor knapp 20 Jahren. Also jetzt, wenn man es genau nimmt, von 19 Jahren, 2007, habe ich begonnen in Kärnten im Süden von Österreich und ich bin in den Bezirk gekommen von Günter Maurer. Er war, bevor er zu euch in die Schweiz gekommen ist, dort Bezirkspastor. Villach, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr etwas sehen wollt von Österreich und es soll ein schöner See dabei sein, fahrt doch nach Kärnten zum Wörthersee oder zum Farkersee oder zum Ossiacher See. Also in Kärnten gibt es ganz viele Seen, aber ich weiß, ihr habt hier in der Schweiz auch so viel Sehenswertes. Das war auch der Grund, warum ich meine Familie mitgebracht habe, damit sie auch mal die schöne Schweiz erleben können. Ja. Also ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Ich glaube, beide Länder, die Schweiz sowohl als auch Österreich, sind sehr, sehr schön und es gibt in beiden Ländern sehr viel Tolles zu entdecken. Ja, mit Günter Maurer habe ich begonnen. Er war mein Mentor. Ich war damals ein junger Hüpfer mit 25 Jahren und ich kann nur sagen, ich habe vom Günter Maurer so enorm profitiert und ich habe wirklich schmunzeln müssen, als ich gehört habe, nächste Woche, also eine Woche später, wird der Günter hier bei euch in der Kramerstraße sein. Bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Ja. Finde ich wirklich witzig. Ja, zu meiner Familie. Ich bin glücklich verheiratet mit Tina. Wir haben zwei ganz tolle, taffe Mädels mit 12 und 9 Jahren. Und meine Frau ist wirklich sehr wacker. Sie begleitet mich fast überall hin, sofern das möglich ist. Und ich genieße das sehr. Also wir sind wirklich ein Predigerpaar. Und aktuell bin ich in der Österreichischen Union tätig, in der Regionalleitung. Ich habe Personalverantwortung. Ich habe einen Teil von Pastoren und Bibelarbeitern und Missionspionieren, die ich begleiten darf. Und gleichzeitig habe ich auch die Hauptverantwortung für die Heimatmission bei uns in Österreich mit dem Schwerpunkt Kleingruppenarbeit. Ja, heute Nachmittag, 14 Uhr, würde mich freuen, wenn die und der eine dabei sein kann. Ich weiß, das Wetter ist verlockend, verstehe ich total. Aber ich verspreche euch eines, es wird am Nachmittag sicherlich nicht langweilig, es wird lebendig und ich habe auch eine Schweizer Uhr und ich werde darauf achten, pünktlich am Nachmittag auch aufzuhören, so wie es im Programm drinnen steht. Ja, das ist mein Ehrenwort. Ja, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass ihr sagt, ihr seid dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Nun gut, jetzt zur Predigt. Ich möchte hier bewusst eine Frage stellen, die gekoppelt ist mit einer zweiten. Woran denkst du als allererstes, wenn du das Wort Evangelisation hörst? Ich weiß, das ist so ein langgezogener Begriff. Woran denkst du beim Begriff Mission? Ist das so ein spezielles Event, einmal im Jahr oder einmal alle 2 oder 3 Jahre? Oder Evangelisation alle Jubeljahre? Und damit verbunden noch die andere Frage, wer macht Evangelisation? Der Profi, der das studiert und gelernt hat, der speziell ausgebildet ist, vielleicht hast du sogar Namen, Gesichter vor Augen, an die du da denkst. Mark Finley, ganz bekannt mit Net 96, auch schon wieder sehr, sehr alt. Also Net 96 ist schon sehr lange zurück. Oder vielleicht denkt ihr sogar an einen Schweizer, der an vielen Orten Europas, aber auch in Amerika, Nordamerika vor allem, Spuren hinterlassen hat. Ich nehme den Namen in den Mund, Emilio Knechtle, sollte bei euch ziemlich bekannt sein. Ein Schweizer Erweckungsprediger, der auch in Österreich viele positive Spuren hinterlassen hat. Sind das unsere sogenannten Profis, die Mission, die Evangelisation machen? Sind das genau die, die wir brauchen, auch jetzt in der Gegenwart? Oder geht es bei diesem Thema nicht noch um etwas anderes? Wir lassen hier diese Frage mal komplett offen und ich werde dann am Ende auf diese beiden Fragen noch mal eingehen, versprochen. Aber zunächst machen wir einen kurzen Schwenk zu einer Studie, die ein gewisser Joe Kidder gemacht hat. Joe Kidder, er unterrichtet an der Andrews University in den USA und er hat eine Studie gemacht, nicht nur in Nord- und Südamerika, sondern er hat diese Studie auch wiederholt in Afrika, auch bei uns hier in Europa. Und soweit ich informiert bin, er war in Japan, also Asien, diesen Teil hat er auch abgedeckt. Australien muss ich jetzt passen, überlege ich gerade, aber zumindest auf vielen verschiedenen Kontinenten hat er den Menschen, auch den Gemeinden, diese Frage gestellt. Durch wen sind eure getauften Glieder in Kontakt mit dem Glauben gekommen? Da geht es jetzt nicht nur um den Erstkontakt, sondern was war maßgeblich, damit ein Mensch Jesus findet? Was war maßgeblich? Und da gibt es so eine Bestenliste. Und ich sage gleich dazu, je nach Ort können die Plätze 2 bis 8 variieren. Ich bringe jetzt die 8 besten Methoden unter Anführungszeichen. Und die Plätze 2 bis 8 können definitiv variieren, aber nicht Platz 1. Platz 1 war auf allen Kontinenten immer Number 1. Fangen wir ganz unten an. Mit einer Erfolgsquote von 1%. Durch Evangelisationen, die alle Arten moderner Technik einsetzen. Immerhin 1%. Platz Nummer 7. Die Haus-zu-Haus-Arbeit. Wie ich in die Adventgemeinde gekommen bin, das war so im Jahr 2002, war das das Steckenpferd. Hat man an Mission gedacht, dann hat man sofort an die Meinungsumfrage gedacht. Das war unser Modell, unsere Methode. Erfolgsquote, je nach Einsatzort, 1 bis 2%. Platz Nummer 6, das Eingehen auf besondere Bedürfnisse. Bedürfnisorientiertes Arbeiten, 1 bis 2%. Platz Nummer 5, Menschen, die aus eigenem Antrieb in eine Gemeinde kommen. Was ist das bitte für eine Methode? Ihr merkt, das haben wir nicht in der Hand. Aber das ist erfolgreicher als so manch anderes. 2 bis 3%, aber auch nicht die Welt. Platz Nummer 4. Und da rollt der meiste Rubel, da rollt sehr viel Schweizer Franken, da rollt auch bei uns in Österreich ganz viel Euro in der Gegend herum. Warum? Denn hier investieren wir als Gemeinden Tausende und Abertausende von Euros und Schweizer Franken. Durch Programme und Aktivitäten der Gemeinde. Und nicht nur das. Da fließt auch so viel Zeit hinein von denen, die sich sehr engagieren, die das Beste wollen für die Gemeinde und auch für die Menschen. Aber Erfolgsquote 3 bis 4%. Platz Nummer 3. Die Sabbatschule. Das ist positiv. Menschen, die in der Sabbatschule eine Heimat gefunden haben. Man könnte sagen, hier steckt auch die Kleingruppenarbeit da drin. Ganz ein wesentlicher Beitrag. Aber schaut euch das an. 4 bis 5% nur. Platz Nummer 2. Die Pastoren. Jetzt könnte ich sagen, super, aber schaut euch mal die Erfolgsquote an. 5 bis 6% nur. Das ist doch weit abgeschlagen, oder? Das ist doch unfassbar niedrig. Und Platz Nummer 1, also wie gesagt, die Plätze 2 bis 8 können variieren. Definitiv. Aber an allen Orten, wo Joe Kidder diese Studie, diese Umfrage auch wiederholt hat, war Platz 1 immer auf dem Platz 1. Und das ist durch Freunde und durch die Familie. Und hier seht ihr auch, wie stark das schwankt. 75-90%, je nachdem, welchen Schwerpunkt die jeweilige Gemeinde gelebt hat. Wer ist der erfolgreichste Evangelist? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und manche lesen das so, dass sie sagen, ja, dann ist das ganz eindeutig. Alle unsere Pastoren, die kündigen wir. Wir brauchen keine Gemeindeprogramme mehr, keine Aktivitäten, schade um die Zeit. Wir machen nur mehr Number One. Nur mehr die Freundesevangelisation, oder? Ist das die richtige Lesart dieser Studie? Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Ich lasse es mal so offen stehen. Wir switchen von dieser Studie zu unserem Predigtext. Danke für die Einleitung. Du hast es schon super auf den Punkt gebracht. Hier in Markus Kapitel 5 geht es um einen Besessenen. Im Grunde genommen waren es ja zwei. Der Markus als Evangelist berichtet nur von dem einen. Und diese Dämonen hatten einen besonderen Namen, nämlich Legion. Die Begründung war, denn wir sind viele. Und Jesus, er war natürlich viel unterwegs in Judäa, in Samaria, aber auch in Galiläa. Aber von Zeit zu Zeit kam er auch in eine heidnische Gegend, unter anderem die sogenannte Dekapolis. Die Gegend der 10 Städte, ich sage gleich dazu, es gibt nicht so viele Karten, wo das so eingezeichnet ist wie hier. Warum? Das war kein eigenes Land, so wie Israel ein Land ist. Das war eher ein fast formloser Städtebund. Mehrere Städte, die sich zusammengeschlossen haben, die aber keine eigene Nation ausgemacht haben. Und in dieser heidnischen Gegend war Jesus kurz zu Besuch. Da trifft er auf diesen Besessenen. Der zweite hat ja auch Probleme, dem hat Jesus auch geholfen. Aber dieser eine, der war besonders herausragend im negativen Sinne. Und bevor Jesus die Dämonen ausgetrieben hat aus diesem einen jungen Mann, haben die Dämonen noch einen Wunsch gehabt. Bitte erlaube uns, dass wir in die Schweine einfahren, die da in der Nähe sind. Und so war es dann auch. Jesus hat diesen Mann befreit, aber diese vielen Dämonen haben sich dann die Schweine vorgeknöpft. Die waren dann in Panik, sind über den Felsen hinabgestürzt ins Wasser, sind dort ertrunken. Ihr merkt, Schweine, das kann nicht jüdisch sein, das war eben heidnisch, diese ganze Gegend war heidnisch besiedelt. Und die Menschen haben dann Jesus fortgeschickt, so nach dem Motto, lieber Schwein gehabt als Jesus, bitte Jesus, geh weg. Ich meine, 2000 Schweine, das war eine wirtschaftliche Krise für diese Gegend, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und Jesus, er war bereit, auf diesen Wunsch einzusteigen. Er hat nicht gesagt, nein, ich bleib doch da, passt bloß auf, sonst sind die nächsten Schweine tot. Das hat Jesus nicht gesagt, sondern er stieg bereitwillig ins Boot. Und dann kommt dieser Geheilte zu Jesus und bittet darum, bitte lass mich mit dir mitziehen. Und das war unser Predigtext. Ich lese nochmal, wo Jesus gesagt hat, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Strategie Jesus hier gefahren ist. Ich meine, da war ein Verrückter. Der hat sogar Eisenfesseln aufgesprengt. Den konnte niemand bändigen. Jesus befreit ihn. Man könnte sagen, das ist doch schon genug. Lass ihn mitziehen. Lass ihn mal ein paar Predigten anhören. Gib ihm mal einen Crashkurs, wie man Bibelstunden gibt. Aber nein. Ein paar wenige Augenblicke hat Jesus mit diesem Mann vielleicht reden können nach der Heilung. Und dann sagt Jesus, verkündige ihnen. Ich meine, warum hat Jesus in dieser Gegend nicht einen Petrus zurückgelassen oder einen Johannes oder einen Jakobus? Alle von den 12 waren besser ausgebildet als dieser Befreite. Warum nimmt er so einen Newcomer, einer, der tatsächlich noch grün hinter den Ohren war? Warum genau das? Ich meine, wie sollte der die 28 Glaubenspunkte durchgehen mit den Menschen dort in dieser Dekapolis? Wie soll der wissen, wo ist vorne und wo ist hinten von der Bibel? Was ist seine Message? Aber interessant ist, Jesus hat ihm nicht den Auftrag gegeben, leere Theologie, ich fliege heute noch runter, ich sehe es, ja, leere theologische Schwerpunkte oder verkündige unsere Glaubenspunkte. Das hat Jesus nicht beauftragt, sondern was soll er verkündigen? Seine Story. Welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Das ist seine Message. Und das ist seine Lebensgeschichte. Und die konnte ihm niemand nehmen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr über den Sabbat gesprochen habt. Da weht ein anderer Wind, oder? Aber wenn man plötzlich mit den Leuten redet, du, ich hatte ein Problem, ich habe gebetet, ich habe mich hingekniet und Gott hat mein Gebet erhört. Ich bin wieder gesund oder was auch immer. Gott hat mir Freude geschenkt, obwohl ich an dem Tag so traurig war. Unsere Geschichten, unsere Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die kann uns niemand nehmen. Und meine Erfahrung ist, aus dem persönlichen Setting, dort wo ich theologische Diskussionen angezettelt habe, konnte ich sie auch kaum mehr einfangen. Aber dort wo ich ganz praktisch darüber gesprochen habe, was Gott in meinem Leben getan hat, plötzlich ganz anders. Wir machen jetzt einen Switch vom Besessenen in die Gegenwart. Vor euch steht ein, wie soll ich sagen, ich bezeichne mich immer noch ein junger Mann, der jetzt um die 43 Jahre alt ist. Und ihr glaubt, ja, das ist eh klar, dass der Markus Gritschenberger Pastor ist. Aber eigentlich war mein Werdegang ganz anders. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe keine Eltern, die Adventisten sind, das hatte ich nicht. Ich bin aber trotzdem dankbar für den Glauben, den sie mir zu Hause vermittelt haben. Und ich habe noch eine Schwester, die ist 5 Jahre älter als ich. Und wir gehen jetzt ganz kurz zurück in die Zeit, wo ich 14 Jahre alt war, in das Jahr 1996. Ich, damals wirklich ein junger Hüpfer, meine Schwester, die älter ist, die war damals so um die 19, die lernt einen neuen Freund kennen und der war Adventist. Tja, hat nicht lang gedauert, hat die Bibelstunde bekommen, wir haben das nicht so mitbekommen. Ich habe nur gemerkt, meine Schwester liest die Bibel, warum sie das macht, keine Ahnung, aber dann gab's den berühmten Sonntag. Wenn ich das so sage, in unserer Familie, der entscheidende Sonntag. Mein Papa, sehr gläubig, der war über 30 Jahre lang Mesner, kennt ihr diesen Begriff? Ja? Also der, der die Kirche aufsperrt, die Kerzen anzündet, der dem Pfarrer hilft beim Ankleiden und so weiter, Ausziehen und so weiter. Also das Priestergewand, ja? Dass er ihm da auch bereithält. Auf jeden Fall, nach der Messe sagt der Pfarrer meinem Vater, ja, wissen Sie das nicht, dass Ihre Tochter aus der Kirche ausgetreten ist? Boom! Das war die Bombe. Ich kann euch nur eines sagen, es wäre schon manchmal besser, wir sind einfach offen mit unseren Familienangehörigen. Es ist dann trotzdem besser, man hört es aus unserem Munde als vom Pfarrer. Einfach so die unverbindliche Empfehlung. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Aber ja, bei uns zu Hause war wirklich heftigste Stimmung. Es war so enorm emotional. Wie gesagt, 1996, man möchte meinen, schon das aufgeklärte Österreich, aber wir sind sehr traditionell bei manchen Themen und das geht gar nicht. Und mein Vater hat an diesem Sonntag meine Schwester rausgeschmissen. Die hat ab diesem Sonntag nicht mehr zu Hause übernachtet. Nie mehr wieder. Ich meine, die beiden verstehen sich heute wieder gut, aber damals in dieser ganz heißen Phase, das war so ein enormer Konflikt. Aber wie gesagt, sie verstehen sich wieder blendend. Aber boah, da war enorm viel los und dann haben wir noch gehört, jetzt wird sie Adventistin. Sie lässt sich taufen. Wie geht denn sowas? Hui, wir hatten dann in unserem Dorf, wo ich her bin, ich komme aus Niederösterreich, 300 Einwohner, großes Dorf, groß ist übertrieben, wirklich mini, wo jeder jeden kennt. Plötzlich hatten wir in unserem Dorf Sektenbeauftragte. Sind Adventisten eine Sekte? Ja, ihr könnt euch vorstellen, was damals los war, was da für eine Lawine losgetreten wurde. Und ich als 14-Jähriger, ich habe mir damals gedacht, was geht hier ab? Und ich weiß noch, ich bin in den Bus eingestiegen. Die Leute haben ja so viel dann auch geredet über meine Schwester, über mich und was auch immer da alles geredet wurde. Und ich weiß noch, ich bin da eingestiegen in den Schulbus, um in die Schule zu kommen. Und da fragt mich eine von meiner Ortschaft, von meinem Dorf, du Markus, lebt deine Schwester noch? Sie lebt bis heute. Also was da alles geredet wurde, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber es wurde ganz, ganz viel geplaudert. Auf jeden Fall, ich habe dann meine Schwester konfrontiert und habe sie gesagt, du, warum hast du das angetan? Siehst du nicht dieses Chaos, das wir da gerade erleben? Und das hat mich dann aber wirklich auch ein Stück weit elektrisiert, was sie darauf geantwortet hat. Sie hat mich dann nicht gesagt, naja, es könnte oder es wäre wahrscheinlich richtig. Sie hat gesagt, Markus, es steht geschrieben. Und dann hat sie die Bibel zitiert. Ich mit 14 Jahren, ich hatte keine Ahnung. Und dann fängt sie an, Bibelstellen zu zitieren und sie berichtet von ihren Glaubenserfahrungen, wo sie gebetet hat und wie Gott auch ihr Gebet erhört hat. Sowas habe ich noch nie gehört. Das hat mich elektrisiert. Dann hatten wir auf jeden Fall Weihnachten. Mein Papa hat mir wahrscheinlich das skurrilste Geschenk aller Zeiten bereitet. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Geschenke von meinem Dad bekommen, aber ich habe die irgendwie allesamt vergessen. Nur die Bibel, die er geschenkt hat, die nicht. Weihnachten 1996, meine erste Bibel, die gute Nachricht. Und meine erste Reaktion war, Papa, jetzt werd bitte nicht uncool. Hör bitte auf damit. Dürft jetzt nicht vergessen, ich bin ein 14-Jähriger, der jetzt gerade die Bibel bekommt. Jetzt fängt mein Papa auch schon so an. Zuerst die Mama, also zuerst meine Schwester. Dann reden vielleicht die Leute schon meine Mutter und dann mein Papa. Und nein, ist mir alles zu viel. Lassen wir das bitte alles. Ich habe die Bibel sofort irgendwo ins Bücherregal gestellt. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich wollte wissen, was steht da drin. Ich habe tatsächlich damals mit 14 Jahren begonnen, die Bibel zu lesen. Es war dann ungefähr 3-4 Monate nach Weihnachten, aber ich habe gemerkt, wie einen Roman kann ich die Bibel nicht knacken. Es geht unmöglich. So 100 bis 200 Seiten an einem Tag zu lesen, so wie ich das sonst gewohnt war, keine Chance. Ich habe damals viele Science-Fiction-Romane gelesen, das war überhaupt kein Thema, 200, 300 Seiten. Aber bei der Bibel, ich habe es versucht, aber mir hat nach 2 Stunden so der Kopf geraucht. Ich habe damals dann einen Schluss gefasst, jeden Tag eine Viertelstunde. Ich stehe jeden Tag eine Viertelstunde früh auf und von 7 bis 7.15 Uhr habe ich Bibel gelesen. Weil ich wissen wollte, was steht da drin. Warum habe ich gelesen? Naja, Neugierde, zwecks Allgemeinbildung. Und zum anderen gab es da meine, ich rede jetzt aus der Perspektive eines 14-Jährigen, da gab es ja meine verkorkste Schwester, die immer beteuert hat, die Adventisten machen alles so, wie es in der Bibel geschrieben steht. Und ich habe da fleißig mitgeschrieben, ich habe damals Bibelstellen entdeckt, gegen den Sabbat, für den Sonntag, ich habe Bibelstellen entdeckt, wo ehrlich hervorgeht, man darf und soll sogar Alkohol trinken. Und ich habe dann auch immer diskutiert. Und ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, wenn ich dann mit meiner Schwester, aber auch mit anderen Adventisten diskutiert habe. Meine Schwester war ja sehr schlau. Die hat immer wieder Leute zu sich eingeladen und auch mich dorthin eingeladen. Beim Essen kommen die Leute zusammen. Essen ist etwas ganz Wichtiges, zumindest bei uns in Österreich, bei euch in der Schweiz auch. Essen ist wichtig, okay. Und auf jeden Fall beim Mittagstisch kommst du ja schwer davon und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Und ich habe dann auch diskutiert. Aber bei all den Diskussionen werde ich das nicht vergessen. Diese Adventisten waren ganz lieb zu mir und gesagt, Markus, super toller Bibeltext. Die haben nicht gleich reingeschlagen, du irrst dich, du bist verkehrt, du bist abgefallen. Die waren ausgesprochen lieb zu mir und gesagt, du, Markus, lest doch mal die 1, 2, 3, 4, 5 Verse davor und die paar Verse auch danach. Bei Adventisten habe ich da in dieser Zeit eines gelernt, was sagt der Kontext, was sagt der Zusammenhang. Ich war so baff und dann hat es mir oft gedämmert und gedacht, okay, eigentlich sagt der Text genau das Gegenteil zu dem, was ich gerade behauptet habe. Und so bin ich bei all diesen Diskussionen immer wieder geknickt nach Hause marschiert. Naja, ich habe dann weitere Bücher bekommen, das war mein erstes Buch, das ich von der Adventgemeinde so direkt gelesen habe, das hat mir meine Schwester geschenkt zu Weihnachten mal, auch der rettende Weg. Da muss ich dazu sagen, der eigentliche Haupttext hat mich gar nicht so angesprochen damals. Das waren eher die Fußnoten vom Eli Dietz, diese Geschichten, die er da hineingepackt hat, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, wie Erlösung funktioniert. Ein Mitarbeiter bei einem Atomkraftwerk, der geht hinein, opfert sein eigenes Leben, um Millionen von Menschen zu bewahren vor einer atomaren Verstrahlung. Das hat mich tief bewegt, wo ich gemerkt habe, Jesus hat noch etwas viel Größeres getan. Und der eine Jesus Christus, ja, so hat dieses Buch damals ausgesehen. Ich habe das damals verschlungen. Es hat mich tief bewegt. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr keine Ahnung gehabt von einem großen Kampf. Ich weiß, dass das ein sehr wichtiges Buch ist. Und ich habe den großen Kampf in meinem Leben sicherlich schon 3-4 Mal gelesen. Aber in meinen ersten paar Jahren, 3-4 Jahren, habe ich Bücher in die Hände gedrückt bekommen, die nicht kirchenkritisch waren. Und ich weiß noch, als ich dann mit 18 Jahren den großen Kampf in die Hand gedrückt bekommen habe von meiner Schwester, das musst du unbedingt lesen, ich habe es auch gelesen, ich habe es aber nicht verraten, dafür war ich zu stolz und zu eigensinnig als kleiner Bruder, aber als ich das gelesen habe, ich fange damit nichts an. Es sollte noch ein bisschen dauern, aber ihr merkt, ich habe da so einen kleinen Weg gehabt. Und es sind aber dann die Jahre vergangen. Ich war damals in einer kaufmännischen Ausbildungsrichtung und ich musste dann eine Entscheidung treffen. Jetzt sind wir im Jahr 2001. Ich bin 19 Jahre jung und alle quälen mich mit einer dummen Frage, nämlich, was machst du nach der Matura? Ja, woher soll ich das wissen? Jetzt mache ich mal Bundesheer und dann werden wir das schon irgendwie lösen, das Thema. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen und ich habe gedacht, vielleicht kann ich die Entscheidung auch schon früher treffen. Und ich hatte damals in meinem Herzen zwei Berufswünsche. Das eine war so ein Jus-Studium, Rechtswissenschaft. Also es steht geschrieben im Paragraph so und so, das hat mich auch schon ein Stück weit gejuckt. Also so in Richtung Rechtsanwalt zu gehen oder Staatsanwaltschaft oder Richter. Und auf der anderen Seite, da gab es ja meine verkorkste Schwester. Und ich bin katholisch erzogen worden und mein Dad war mir ein großes Vorbild. Der hat viel Zeit in der Kirche verbracht, zumindest hat er es immer behauptet. Manchmal war er auch im Wirtshaus, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall katholischer Theologe zu werden, um konkreter zu sein, katholischer Priester zu werden. Das war für mich so ein anderer Berufswunsch. Und ich habe mich tatsächlich dann auf diesen zweiten Wunsch fokussiert gehabt, weil ich mir gedacht habe, hey, du wolltest immer schon was für Gott tun, dich für Gott einzusetzen, das ist das, was dir Freude bereitet. Und dann gehst du ans katholische Seminar, lernst katholische Fachtheologie, die Hammerargumente, und dann wirst du deine Schwester bekehren und zurückbringen in den Mutterschoß der Heiligen Kirche. Ganz einfach, oder? Ich habe mich angemeldet, damals im Frühling 2001, und habe mir gedacht, bah, es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe die Bestätigung bekommen, ab September, in 6 Monaten, passt, bin ich dort dabei. Aber der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich habe gedacht, alles läuft nach meinem Plan, aber Gott ist immer wieder für Überraschungen gut. Gott schreibt Geschichte, aber Gott ist auch immer gut dafür, Geschichte umzuschreiben. Und das ist damals in genau diesem Zeitfenster passiert. Ich habe mich intensiv vorbereitet auf die Matura und in einer dieser Nächte hatte ich einen sonderbaren Traum. Meine Eltern haben so ein Einfamilienhaus im Grünen, in Niederösterreich. Und da sehe ich im Traum, wie mein Vater vor einem Foto steht. Direkt bei der Ausgangstür haben wir so eine Luftaufnahme von der Ortschaft, von dem Dorf, wo ich herkomme. Und im Traum sehe ich meinen Vater dort vor diesem Foto stehen. Und bis hierher war alles okay. Aber dann sehe ich im Traum neben meinem Papa jemanden stehen, dem ich persönlich noch nie begegnet war, den ich aber schon zu diesem Zeitpunkt kannte. Nämlich Kardinal Christoph Schönborn. Wird euch jetzt nicht so geläufig sein, gebe ich zu, aber Kardinal Christoph Schönborn hat in den 1970er, 1980er Jahren hier in der Schweiz Theologie unterrichtet. Und zwar in Freiburg. Universität Freiburg. Dogmatik und so weiter. Und bei uns in Österreich ist er seit den 1990er Jahren Kardinal, er ist das höchste katholische Oberhaupt gewesen. Seit kurzem ist er das nicht mehr, weil er jetzt in Pension gegangen ist. Er ist jetzt in Rente. Was sagt ihr, Pension oder Rente? Beides? Es ist beides okay. Ihr versteht mich. Super. Auf jeden Fall, im Traum sehe ich, wie der Kardinal vor diesem Foto steht und er sucht etwas, aber er findet es nicht. Und ich habe nichts gehört. Es war so ein Stummfilm. Ich habe keine Stimmen gehört, ich habe nur etwas gesehen. Und ich sehe, wie der Kardinal sich zu meinem Papa dreht, er fragt irgendetwas und dann legt mein Vater im Traum den Finger irgendwo hin auf dieses Foto. Das war der Traum. In der Früh bin ich aufgewacht, Stirnrunzeln, vielleicht kennt ihr das. Ich habe mir nur gedacht, was soll das? Wie soll das weitergehen? Ich bin dann in die Schule gefahren und habe mir nicht mehr viel weiter dabei gedacht. Und dann kam meine goldene Zeit. Es war dann die schriftliche Matura vorbei und ich hatte etwas mehr Freizeit. Ich hatte nur mehr ein paar kleine wenige Prüfungen und dementsprechend konnte ich mal so ein bisschen meine Seele baumeln lassen. Aber irgendwie nach einer Woche war mir langweilig. Und ich hatte damals so eine Frage im Kopf, die mich wirklich elektrisiert hat, nämlich, was bedeutet die Zahl 666? Ich gebe zu, diese Frage haben nicht so viele 18-, 19-Jährige, aber mich hat sie damals elektrisiert und ich wollte das besser verstehen und ich habe damals im Internet gesucht, ich wollte schon fast sagen gegoogelt, aber Google gab es damals noch gar nicht. Damals mussten wir noch bei Yahoo die Suchanfragen eingeben, der ein oder andere von euch wird sich daran noch erinnern können. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, die es bis heute noch gibt. Ein Adventist, das habe ich damals nicht gewusst, der damals, 2001, überlegt einmal, das Internet steckte damals in den Kinderschuhen, der damals zum Buch Daniel, aber auch zur Offenbarung, einen Kommentar hochgeladen hat, Vers für Vers, genau das, was ich wollte. Warum bin ich nicht zu meiner Schwester gegangen? Ich bin doch nicht dumm und frage meine Schwester, ich mache das selber. Ich will eigenständig sein und vor allem, ich war auch viel zu stolz, um meine Schwester zu fragen. Also Internet, Yahoo und dann kam ich auf die Seite dasgeheimnis.de und ich habe mir damals alles ausgedruckt, das Internet war damals noch so langsam und ich mir dachte, alles in einen Ordner, es waren um die 150, 160 Seiten und dann habe ich jeden Tag mehrere Stunden biblische Prophezeiungen studiert. Und wenn mich heute jemand fragen würde, Markus, wann war emotional deine schönste Bibellesezeit, dann würde ich sagen Juni 2001, auf jeden Fall. Jeden Tag ein neues Highlight. Ich war so fasziniert von der Schönheit und von der Exaktheit der biblischen Prophezeiung. Es war wirklich fulminant. Ich bin davon absolut abgeholt worden. Muss aber auch dazu sagen, Daniel 7, schwierig. Ich habe mir nur gedacht, wenn das wirklich alles stimmt, die Auslegung mit dem kleinen Horn, dann habe ich echt ein Problem. Oh. Aber im Grunde genommen bin ich bereits bei Daniel Kapitel 2 hängen geblieben. Daniel Kapitel 2, ihr kennt das Standbild, ihr seht das hier. Ein Überblick über die Weltgeschichte von Babylon, das Haupt aus Gold, bis zu den tönernen Füßen, bis zur Vermischung zwischen Staat und Kirche innerhalb der europäischen Geschichte. Kann Gott die Zukunft von über 2000, 2500 Jahren vorhersagen? Kann Gott das? Und ich habe damals als 19-Jähriger gesagt, zumindest im Juni 2001, habe ich gesagt, nein, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und trotzdem, und ihr merkt diese Ambivalenz, diese Gespaltenheit in mir, trotzdem war ich fasziniert von der Schönheit dieser biblischen Prophetie. Die Wochen sind vergangen, und vielleicht kennt ihr das, in der Zeitung gibt es da manchmal so Überschriften, so Headlines wie Priester und Diakon sterben bei schwerem Unfall in Kärnten. Wen juckt das? Könnte man meinen, aber ich sage euch was. Mich hat's gejuckt und viele andere. Ihr seht hier das Datum. Das ist kurz eine Unterbrechung. Ihr seht hier das Datum, 14. Juli, jetzt dieses hier, 14. Juli 2001. Ich sage euch, das war unser Priester von unserer Ortschaft, von unserem Dorf. Der ist gestorben bei einem Pfadfinderlager, mit dem LKW gefahren, unbeschrankter Bahnübergang. Beide waren sie da drin in diesem Mini-LKW. Sie haben diesen herannahenden Zug übersehen, sie waren noch an Ort und Stelle tot. Tragisch. Der Priester war gerade mal 33, 34 Jahre alt. Und das hat mich damals tief betroffen gemacht. Einerseits, wie schnell ein Menschenleben vorüber sein kann. Es hat mir gezeigt, Markus, wart nicht auf übermorgen, sei jeden Tag bereit zu sterben, auch wenn du das nicht willst, aber sei jederzeit bereit, dein Leben in die Hände Gottes zu legen. Und auf der anderen Seite ging es um die Frage, wie geht's weiter in unserem Dorf? Und da mussten ja einige einspringen, weil unser Pfarrer in unserer Ortschaft, in unserem Dorf, der hatte ja Sonntag für Sonntag eine Messe zu lesen. Und das war überhaupt nicht geplant, aber wir hatten ganz viele Gastpriester bei uns. Und dann hieß es, aus Wien kommt zu uns in unser Minidorf mit 300 Einwohnern, und das war wirklich sehr ungewöhnlich, Kardinal Christoph Schönborn. Warum ist er gekommen? weil im Juli unser Priester gestorben ist. Er wäre nicht zu uns gekommen. Was interessiert er sich für unser Dorf? Völlig lächerlich. Aber er war da. Und vor der Messe hat mein Papa schon versucht, den Kardinal zu uns einzuladen. Er hat gesagt, Mittagessen geht auf keinen Fall, da ist er schon wo. Aber er kommt dann gerne auf eine Nachspeise zu uns. Und ihr seht hier ein Foto. Also nur, dass wir uns auskennen. Das hier bin ich, damit es keine Verwechslung gibt. Das ist der Kardinal Schönborn. Also so viel Genauigkeit sollte sein. Es war ein gutes Gespräch. Ich habe den Kardinal Schönborn als einen sehr offenen Menschen erleben dürfen. Sehr menschennah, menschenorientiert, sehr positiver Kontakt. Aber sein Chauffeur, sein Autofahrer ist dann schon da gewesen und hat gesagt, Herr Kardinal, wir müssen noch wohin. Und der war eigentlich schon in Eile und wir haben ihn nach draußen begleitet. Und er war schon dabei, den Fuß auf diese Schwelle zu setzen. Da bleibt er plötzlich stehen. Er bleibt plötzlich stehen, weil da war ja so ein Bild an der Wand. So eine Luftaufnahme von dem Minidorf, wo ich her bin. Und er schaut sich das an und er ist ganz elektrisiert. Ja, was ist denn da los? Die Kirche, in der wir heute waren, die ist ja rosa, aber auf diesem Foto ist die Kirche gelb. Ist das vielleicht das Foto von einem anderen Dorf? Und mein Vater hat das dann alles erklärt, dass das noch ein Foto war, noch aus der Zeit vor der Renovierung unserer Kirche. Ihr merkt, völlig belanglos, oder? Völlig uninteressant. Und dann plötzlich sucht der Kardinal etwas auf diesem Foto. Und er findet es nicht. Er sucht weiter, aber er merkt, er hat keine Chancen. Er muss auch weiterfahren, der Chauffeur drängt schon. Und dann stellt er meinem Dad, meinem Vater, die Frage, wo ist Ihr Haus? Wo befinden wir uns hier gerade? Und mein Vater legt den Finger auf diesen Punkt, wo unser Haus war. Und ich weiß noch, ich mit 19 Jahren, es war August 2001, im Juni habe ich gesagt, es ist unmöglich, dass Gott die Zukunft vorhersagen kann. Und jetzt im August stehe ich da und denke mir, komisch, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das habe ich doch schon mal geträumt. Und vielleicht kennt ihr das auch. Da gibt es dann sofort auf diesem anderen Ende der Leitung eine so spezielle, beruhigende Stimme, die deutlich macht, Markus, bleib ganz ruhig. Das war nur ein Déjà-vu. Du redest dir gerade ein, du hättest es geträumt, aber du hast es ja nicht. Doch, ich hab's geträumt. Und auf der anderen Seite der Stelle, nein, das ist nur Fiktion. Du bildest dir das gerade ein. Das ist nicht real. Der Kardinal war weg. 100.000 Fragen in meinem Kopf. Ich wusste nicht weiter. Ich bin zu meiner Mama in die Küche gelaufen. Meine Mama heißt Martha. Sie ist auch eine Martha. Immer nur zuerst die Arbeit, dann alles andere. Sie war sofort dabei. Die Gmundner Keramik, also auf dieses Geschirr sie sich ganz ja heikel, auf das passt sie sonderbar auf. Wirklich extrem, da war sie schon wieder beim Abwaschen. Also der Kardinal war kaum weg, hat die schon wieder Geschirr abgewaschen. Unfassbar. Und ich sag meiner Mutter, du Mama, ich glaube, ich habe das geträumt und habe das erzählt, was da gerade passiert ist. Und während dem Abwaschen von den Kaffeeheferl und von den Tellerleins dreht sich dann meine Mama um und sagt, ja, jetzt wo du sagst, damals in der Früh, während du deinen Morgenkakao geschlürft hast, hast du mir von diesem Traum erzählt. Da war ich etwas baff. Warum? Ich bin jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, ich rede schon gern, aber ich bin jetzt nicht so derjenige Sohnemann, der mit der eigenen Mutter so alles Mögliche durchreflektiert, so alle meine Träume, die ich ihr sagen würde. Aber diesen Traum habe ich ihr offensichtlich erzählt. Den Traum habe ich nicht vergessen, aber dass ich das meiner Mama erzählt habe, und gut war's. Denn ab diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mehr sagen, das war eine Einbildung, das war keine Fiktion. Und es war für mich damals so, als ob Gott gesprochen hätte, Markus, ich kenne nicht nur die Weltgeschichte von Babylon bis zu Europa, ich kenne auch deine persönliche Lebensgeschichte, egal wie klein und unbedeutend sie sein mag, ich kenne deine nächsten Schritte, ich kenne dein Leben und das, was noch kommen wird, besser, als du je überblicken kannst. Und ab diesem Zeitpunkt war es für mich klar, Gott kann kann die Zukunft vorhersagen. Ab August 2001, und das war ein Schlüsselerlebnis, war ich davon überzeugt, Gott kennt die Zukunft und das Buch Daniel enthält echte Prophetie. Das war für mich wegweisend. Ich weiß, manche von euch, ihr seid Adventistenkinder, für euch war das schon seit dem Trinken der Muttermilch klar, dass das Prophetie ist. Aber für mich als Katholik war das die Entdeckung, war das ein entscheidendes Schlüsselerlebnis. Und ich war dann ein paar Wochen später nach diesem Schlüsselerlebnis im katholischen Priesterseminar, das ist der Jahrgang 2001, 2002. Wir waren damals über 20 Priesterseminaristen, die neu begonnen haben, hier bei uns in Österreich. Aber ich sage gleich eines dazu, die Ausfallquote ist enorm hoch. Allein von der Wiener Diözese, wo ich begonnen habe, von 6 Personen war es gerade mal einer, der es durchgezogen hat bis zur Priesterweihe. Also nur so viel dazu. Auch in Bogenhofen hören Leute auf, aber die Ausfallquote im Bogi ist niemals so hoch wie dort am katholischen Priesterseminar. Hat wahrscheinlich verschiedenste Gründe. Auf jeden Fall, im Priesterseminar hatte ich eine super Zeit, emotional war es toll. Auf der anderen Seite war es für mich auch so ein tiefgründiges Studieren, Überlegen. Ich habe damals wirklich intensiv die Bibel durchforstet. Ich habe mich damals mit allen Weltreligionen beschäftigt. Mich hat das interessiert, warum gerade das Christentum, warum nicht Buddhismus? Also ihr merkt, ich habe alles durchforstet. Nochmal alles auf den Kopf gestellt. Ich wollte es genau wissen. Aber im Grunde genommen war ich davon überzeugt, die Bibel ist das Buch schlechthin. Und wenn ich so zurückblicke, was hat mich in Verbindung gebracht mit dem Glauben, dann war es definitiv meine Familie. Meine Schwester, mein Papa, alles zusammen in dieser Konstellation, ganz entscheidend, auch das persönliche Glaubenszeugnis meiner Schwester, dass man betet und dann wird ein Gebet erhört. So dieses Persönliche, das war mir bis dahin völlig unbekannt und das hat mich wirklich elektrisiert. Die Literatur, damals schon im Jahr 2001, das Internet war ganz wichtig, ich wollte eigenständig sein. Auch das Gebet. Es gab dann in einer Gemeinde in Wien Gebetszeiten, wo speziell für mich auch im Gebet gerungen wurde. Ich habe das auch gespürt, dass in dieser Zeit enorm viel vorangegangen ist. Und natürlich auch, meine Schwester war ja clever, der Kontakt zum Pastor. Das war wichtig, der mir auch am Telefon mal kurzfristig Antworten geben konnte auf Fragen, die ich hatte. Und ich war dann auch noch ein paar Monate, bevor ich meine Taufentscheidung getroffen habe, Teil einer Kleingruppe. Ihr kennt das ja vielleicht, da gibt es die Experten für Meinungsumfrage und bei denen gibt es nur Meinungsumfrage. Und das ist das Beste, was wir haben. Und dann gibt es die Leute, die machen Vorträge und sagen euch, nur mehr Seminare, das ist das Beste, was wir haben. Und dann gibt es die Leute, die kommen und sagen, Kleingruppen, das ist das Beste, was wir haben, wir machen nichts mehr anderes. Vorsicht, ihr werdet das aus meinem Munde nie hören, dass nur Kleingruppen das einzig Wahre und Richtige sind. Bei mir alleine schon, in meiner eigenen Lebensgeschichte, ist das ein Puzzlesteinchen neben vielen anderen auch. Wir müssen als Adventgemeinde ganzheitlich bleiben. Es gibt auch Leute, die sagen, nur mehr Internet. Das andere brauchen wir nicht. Vorsicht! Wenn wir uns Jesus anschauen, dann war er so vielfältig in der Anwendung seiner Methoden. Das heißt, Einseitigkeit ist gefährlich für uns als Adventgemeinde. Aber wenn man es zusammenfasst, das Entscheidende ist hier die persönliche Mission. Meine Schwester war für mich maßgeblich, damit ich den Weg in die Adventgemeinde gefunden habe. Das war kein studierter Theologe. Es war der schlichte Glaube meiner Schwester. Sie hat nie in Bogenhofen studiert. Sie war nie theologisch ausgebildet. Aber sie hat mir den Anfangsweg zu Jesus Christus ganz deutlich geebnet. Und deswegen komme ich zurück zu dieser Frage, die ich anfangs formuliert habe. Woran denkst du als allererstes, wenn du den Begriff Evangelisation hörst? Wir sind manchmal schon sehr verdummt durch zu hochtrabende Konzepte, die wir haben. Ich bin nicht gegen Konzepte. Ich bin dafür, dass wir systematisch vorangehen. Aber ich bin davon überzeugt, Evangelisation gibt es nicht einmal alle Jubeljahre, auch nicht nur einmal im Jahr. Evangelisation, Mission gibt es jeden Tag. Warum? Wer macht Evangelisation? Nicht der Profi, der das studiert hat. Der erfolgreichste Evangelist, das bist du. Und ich schaue jeden von euch an. Jeder von euch ist der erfolgreichste Evangelist. Warum ich das so zielsicher beantworten kann? Zurück zum Besessenen in Markus Kapitel 5. Er hat ja nicht die Erlaubnis bekommen, mitzukommen, und Jesus ist wieder abgedampft. Und in Markus Kapitel 7 kehrt Jesus zurück in die Gegend der 10 Städte. I will be back. Jesus kommt zurück in diese heidnische Gegend. Er hat nur versprochen, er geht jetzt weg. Er hat nicht versprochen, dass er nie wieder kommen würde. Finde ich ja clever. Nach einer gewissen Zeit kommt Jesus zurück in diese Gegend der 10 Städte. Und dann lesen wir in jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte und so weiter. Und wie viele waren dort? Nicht die 5000, nicht verwechseln. Die Speisung der 5000 war in einer jüdischen Gegend. Die Speisung der 4000 war in der Gegend der 10 Städte, die sogenannte Dekapolis. Die Speisung der 4000. Sorry. Zwischen Markus Kapitel 5 und Markus Kapitel 7 und 8. Was ist da passiert, dass da plötzlich 4000 bei der Speisung sind? Wir wissen, es waren ja nur die Männer, die gezählt wurden. Also ich gehe davon aus, auf jeden Mann kommen mindestens eine Frau und ein Kind. Also das mal 3 sind mindestens 12.000 Leute. Was ist da gewesen? Die haben doch Jesus weggeschickt. Wer war denn dieser erfolgreiche Evangelist? Der nicht mitfahren durfte. Jesus hat dem Geheilten, dem Besessenen, ehemals Besessenen nicht erlaubt mitzukommen, sondern, was sollte er machen? Keine theologischen, hochtrabenden Bibelstunden geben, sondern er sollte einfach nur erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Das hat er getan. Und deswegen wurden dann so viele Menschen zu Jesus gebracht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Man könnte ja sagen, das brauchen wir alles nicht. Aber es gab ja trotzdem bei der Speisung der 4000 eine Predigt von Jesus. Es gab ja trotzdem den pastoralen Dienst. Und nach dem Tod Jesu haben wir ja trotzdem das Apostelamt, das Jesus eingesetzt hat. Auch Bischöfe, Älteste, die Jesus und auch die nachfolgenden Mitarbeiter instruiert haben. Das kommt ja trotzdem noch dazu. Das heißt, wenn wir die Bibel ernst nehmen, bedeutet das nicht nur mehr ein Modell zu fahren, sondern mehreres. Deswegen komme ich jetzt zum Schluss. Ich danke euch für eure Geduld. Ihr wart wirklich großartig. Sorry, dass ich überzogen habe. Ich habe zwar eine Schweizer Uhr, aber ich habe eure Pünktlichkeit noch nicht so im Blut. Ich hoffe aber, dass ihr in der Schweiz viel Gnade habt mit mir und dass ich ja beim Ausgang nichts zu fürchten habe. Schauen wir es mal. Schaue ich mir mal an. Auf jeden Fall, ich komme zum entscheidenden Punkt. Jeder von uns hier ist der erfolgreichste Evangelist. Ich möchte euch Mut machen. Nicht immer fühlen wir uns so. Aber Jesus, er kann jeden von uns gebrauchen. Jeden. Und damit sind wir die erfolgreichsten Evangelisten. Amen. Gott segne euch.